Ein Firmeninhaber versammelte seine Mitarbeiter und sagte bei einer kleinen Ansprache: Meine Damen und Herren, ich habe absolut nichts dagegen, dass es geteilte Meinungen gibt. Wir werden es aber so halten, dass ich eine Meinung habe und Sie diese mit mir teilen. Ja, wie denn sonst? Er ist ja schließlich der Chef. Vorgesetzte können ganz schön stressen. Und wie sollen wir uns als Christen ihnen gegenüber verhalten? Alle Untergebenen sind irgendwie am kürzeren Hebel. Und die Arbeit nimmt in unserem Leben viel Raum ein. Wenn ich am Arbeitsplatz Schwierigkeiten habe, dann leidet mein ganzes Leben im Normalfall darunter. Und natürlich könnte ich kündigen und eine andere Stelle suchen, doch auch das ist nicht immer ganz einfach, wieder eine angemessene Stelle zu finden. Und kündigen, ohne eine neue Stelle bereits zu haben, ist ein finanzielles Risiko, das wenige von uns tragen können. Jedenfalls hätten wir theoretisch die Möglichkeit zu kündigen, was hingegen einem Sklaven in der Antike gar nicht möglich war. Mit Haut und Haar gehörte er seinem Meister, seinem Herrn. Der konnte über ihn verfügen, wie er wollte. Natürlich gab es in verschiedenen Völkern Regeln zu dem Sklaven, wie man Sklaven behandeln sollte. So auch im Alten Testament finden wir Regelungen darüber, wie Sklaven behandelt werden sollen im Volk Israel. Und deshalb ist es auch nicht überraschend, dass Paulus den Christen in Kolosse etwas über die Verhaltensweisen von Sklaven schreibt, denn damals war es ganz normal, Sklaven zu halten oder Sklave zu sein. Und vielleicht denken jetzt einige, dass das, was Paulus zu den Sklaven sagt, mit uns heute gar nichts mehr zu tun hat, weil die Sklaverei in der Schweiz offiziell wenigstens abgeschafft ist. Obwohl es in der Schweiz viele Menschen gibt, die schlimmer als die Sklaven in der Antike gehalten werden, das besonders im Milieu, auch hier in Zürich. Aber eben, wer einen normalen Beruf ausübt, ist kein Sklave. Wir sind nicht Eigentum unserer Firma. Wir haben uns unserem Arbeitgeber lediglich sozusagen vermietet. Wir haben uns dazu bereit erklärt, für unseren Arbeitgeber zu arbeiten und in seinem Interesse zu handeln. Deshalb stehen wir doch irgendwie mit diesen Sklaven insofern in Verbindung, dass wir jemandem gegenüber Pflichten eingegangen sind. Und würde Paulus heute leben und uns nach Zürich einen Brief schreiben, so würde er nicht von Sklaven sprechen, sondern er würde von Arbeitnehmern sprechen. Und statt Herren würde er über Arbeitgeber und Vorgesetzte schreiben. Und so schauen wir uns diesen Abschnitt an aus dem Kolosserbrief. Wir sind ja beim dritten Thema von dieser Predigtreihe ABC der Verhaltensweisen. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm, Christus, dem Herrn. Denn auch der Unrecht tut, wird einen Lohn empfangen, den Lohn für sein Unrecht. Und Gott ist ein unparteiischer Richter. Nun, zuerst stellt Paulus eine Forderung in den Raum, die so nicht in unsere Zeit und in unser Denken hineinpassen will. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren. Wie die Kinder ihren Eltern gehorsam sein müssen, so sollen jetzt auch die Arbeitnehmer ihren Chefs gehorsam sein. Und was uns besonders schwerfällt, ist die Tatsache, dass es keine Ausnahmeregelung gibt. Das passt uns ja eh nicht. Ich weiß, manchmal mache ich so Fragebogen von Wochenenden oder so. Und dann gibt es immer diese Leute, die können nicht damit leben, dass man nur etwas ankreuzen kann. Die können nicht damit leben, dass es keine Ausnahme gibt in der Antwort. Die schreiben dann die Antwort von Hand hin. Man kann dann damit nicht viel anfangen, weil man sie statistisch nicht verwerten kann. Aber das ist etwas, das geht in unserem Denken, in unserer Kultur so zuwider, etwas zu tun ohne eine Ausnahmeregelung. In allem sollen wir gehorchen. Das klingt nach blindem Gehorsam, Hirn ausschalten und gehorchen. Kann man diese Aufforderung von Paulus heute wirklich noch ernst nehmen? Muss ich tatsächlich meinem Chef gehorchen, auch wenn mir nicht passt, was er von mir verlangt? Versuchen wir das einmal ganz nüchtern zu betrachten. Versetzen wir uns in die Situation eines Malermeisters. Der hat viele Aufträge, kommt nicht mehr zurecht und jetzt, um sich zu entlasten, stellt er einen Maler an. Er schickt ihn in eine Wohnung, er soll dort das Wohnzimmer malen. Dieser Maler betritt die Wohnung, schaut sich schnell um, sieht, dass das Kinderzimmer in einem absolut schlechten Zustand ist, viel schlechter als das Wohnzimmer. Und dann denkt er, nee, da male ich das Kinderzimmer. Die Wände haben es viel nötiger im Kinderzimmer. Er malt das Kinderzimmer. Und was denkt ihr, welche Freude der Malermeister hat? Wenn der Kunde anruft und sagt, eigentlich wollte ich das Wohnzimmer streichen, jetzt ist das Kinderzimmer gestrichen. Die einen würden sagen, das ist ein innovativer Mitarbeiter. Der denkt mit. Aber der Malermeister, der Entlastung suchte, wird sich ärgern darüber. Eine nette Idee, aber er hätte einen anderen Auftrag gehabt. Wenn wir von einer Firma angestellt sind, dann verkaufen wir unsere Arbeitskraft, unsere Fähigkeiten und Begabungen. Wir erklären uns bereit, im Auftrag und im Interesse des Arbeitgebers zu handeln. Sonst muss ich mich selbstständig machen. Und das ist im Grunde das, was Paulus hier verlangt. Die Sklaven sollen gehorchen, sie sollen die Arbeit tun, für die sie gekauft worden sind. Das ist übrigens die einzige Aufforderung, die Paulus an die gläubigen Sklaven richtet. Was er weiter zu diesem Punkt sagt, ist die Erklärung, warum dieser Gehorsam gegenüber ihren Herren so wichtig ist. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren, tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ginge es darum, Menschen zu gefallen, gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Christen sollen die Aufgaben, die ihnen anvertraut werden, auch dann erledigen, wenn niemand die Arbeit kontrollieren kann. Wenn Christen in einem Betrieb arbeiten, soll es nicht so zugehen wie in jenem Betrieb, indem ein Journalist sich danach erkundigt, wie viele hier arbeiten würden. Ein Angestellter antwortete, mit dem Meister 25. Und dann sagt der Reporter, aha, ohne Meister 24. Nein, nein, erwidert der Mann. Das stimmt nicht, ohne den Meister arbeitet hier keiner. Tja. Paulus erwartet von Christen, dass sie ihre Arbeit tun, auch wenn der Chef nicht in der Nähe ist. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Natürlich können und sollen unsere Chefs sehen, wie wir arbeiten. Sie soll nicht so sein, dass wenn er kommt, wir dann nicht arbeiten und wenn er kommt, arbeiten. Sie sollen das ruhig sehen, aber wenn sie uns nicht beobachten, dann sollen wir die Arbeit genauso gut und genauso seriös tun. Wer nur gut und seriös arbeitet, wenn er kontrolliert wird, der täuscht im Grunde seinen Vorgesetzten und betrügt seinen Arbeitgeber. Doch wo liegt der eigentliche Grund, warum wir gut und seriös arbeiten sollen? Will Paulus, dass wir etwas zur Gewinnmaximierung unseres Arbeitgebers beitragen? Will er, dass wir der Firma zum Erfolg verhelfen? Nein, das will Paulus nicht. Ich denke, damals hat man gar nicht in diesen Kategorien gedacht, wie wir heute denken. Paulus bewegt ein ganz anderes und viel größeres und wichtigeres Anliegen, gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Paulus geht es um die Haltung der Christen ihren Vorgesetzten gegenüber. Ein Christ soll aufrichtig sein und er soll aus Ehrfurcht gegenüber Gott leben und arbeiten. Das soll für die Menschen sichtbar werden. Ein Christ soll sich dessen bewusst sein, dass er nur vordergründig für seinen Vorgesetzten arbeitet. In Wirklichkeit dient er auch an seinem Arbeitsplatz Gott. Er dient Jesus. Und das finde ich das Unglaubliche, was Paulus hier uns mitteilt. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich, dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Egal, wo wir arbeiten für Jesus. Paulus macht also keinen Unterschied zwischen der Arbeitswelt und unserem persönlichen Leben, wie wir das oft tun. Wir trennen Arbeit und Kirche. Es gibt für ihn keinen Unterschied, ob wir an der Arbeit sind oder ob wir in der Kirche sind. Egal, wo wir sind und wo wir wirken, soll uns bewusst sein, dass wir Jesus, unserem Herrn, dienen. Immer. Mit dieser Aussage macht Paulus die Arbeit zum Gottesdienst. Wo immer du arbeitest, es sei auf der Bank, auf der Schule, auf dem Bau, im Krankenhaus, wo auch immer oder zu Hause, du dienst damit Jesus. Und damit formuliert Paulus auch eine wichtige Grundhaltung für unsere berufliche Tätigkeit. Im Vordergrund steht nämlich nicht meine Karriere, sondern meine Hingabe an Jesus. Das heißt nicht, dass ein Christ nicht Karriere machen kann. Ein Christ wird aber nicht um jeden Preis Karriere machen. Und warum diese Grundhaltung so wichtig ist, schreibt Paulus seinem treuesten Mitarbeiter Timotheus. Wer Sklave ist, soll trotz des schweren Jochs, das er zu tragen hat, seinem Herrn uneingeschränkte Achtung entgegenbringen. Uneingeschränkt, ohne Ausnahme. Trotz den schwierigen Umständen, in denen ein Sklave arbeiten muss, soll er seinem Chef uneingeschränkt Achtung entgegenbringen. Nun, warum denn, Paulus? Warum willst du das? Das ist seine Antwort. Damit der Name Gottes und die Lehre des Evangeliums nicht in Verruf geraten. Das ist das höchste Prinzip. Ihr könnt lesen von Paulus, was ihr wollt. Alle seine Briefe sind von diesem Gedanken getragen, wir sollen so leben, dass die Lehre des Evangeliums, der Name Gottes und die Lehre des Evangeliums nicht in Verruf kommt. Jetzt wissen wir, um was es Paulus geht. Um den Ruf des Evangeliums. Es geht ihm um den Ruf Gottes. Christen sollen ein gutes Zeugnis für das Evangelium sein. Ein widerspenstiger, aufmüpfiger und frecher Arbeitnehmer wird nie ein gutes Zeugnis für das Evangelium sein. Wenn wir so leben, wie wir mit 120 durch die Stadt fahren und sagen, wenn ich durch die Stadt fahre, nehme ich meinen Kleber weg, dass niemand sieht, dass ich Christ bin. Dann hat er nicht begriffen, was es heißt, in der Nachfolge zu stehen. Das ist ein schlechtes Zeugnis. Vielleicht denkst du, bei deinem Chef sei das nicht praktikabel, der sei zu schwierig. Gibt es denn für meinen Fall nicht einen anderen Vers in der Bibel? Doch, es gibt einen. Peter spricht das Problem des schwierigen Chefs direkt an, nur teilt er dieselbe Meinung wie Paulus. Er sagt nämlich, ihr Sklaven ordnet euch euren Herren unter und erweist ihnen uneingeschränkten Respekt und jetzt nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch denen, die sich niederträchtig verhalten. Das Vorbild, an dem wir uns orientieren sollen, ist einmal mehr Jesus. Später sagt er in dem Zusammenhang, auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Petrus und Paulus waren sich dessen voll und ganz bewusst, dass es schwierig sein kann, wenn der Chef unfreundlich und unfähig ist. Paulus ist der Meinung, wenn sich die Möglichkeit bieten sollte, sich aus einer solchen Situation zu befreien, dann sollte man sie wahrnehmen. Den Korinthern schreibt er, warst du ein Sklave, als Gott dich rief? Lass dich davon nicht niederdrücken, wenn du weiterhin Sklave bist. Wenn sich dir allerdings eine Gelegenheit bietet, die Freiheit zu erlangen, dann mach dankbar davon Gebrauch. Wenn es uns möglich ist, unseren Arbeitsplatz zu wechseln, dann sollen wir das tun. Wir müssen nicht unserem Chef treu bleiben, sondern wir müssen einzig und allein Jesus treu bleiben. Das Wichtigste ist, am neuen Ort wiederum ein gutes Zeugnis für Gott und das Evangelium zu sein. Ich weiß nicht, wie es an deiner Arbeit aussieht, ob du ein gutes oder schlechtes Verhältnis zu deinen Vorgesetzten hast. Mir ist auch bewusst, dass es keine einfachen Rezepte für den Umgang mit schwierigen Chefs gibt und auch mit schwierigen Mitarbeitern. Es ist auch nicht einfach herauszufinden, wie ich den Gehorsam praktizieren muss. Unsere Arbeitsverhältnisse sind heute bestimmt komplexer und vielschichtiger als die damals der Sklaven. Aber ich kann dir eine einfache Frage mit auf den Weg geben, die dir helfen wird, herauszufinden, wie du dich an deinem Arbeitsplatz verhalten sollst. Und wenn du dir diese Frage stellst, dann hilft sie dir, die richtige Perspektive zu bekommen. Und dann hilft sie dir, auch die Schwierigkeiten besser zu ertragen. Hier ist die Frage, wie kann ich mich verhalten, damit das Evangelium nicht in Verruf kommt, sodass ich ein gutes Zeugnis für das Evangelium sein kann? Wie kann ich mich verhalten, dass mein Chef versteht, dass mir der Glaube an Jesus wichtig ist? Dass ich einen Maßstab in mir trage, der nicht von seinen Anweisungen getragen ist, sondern von der Hingabe an Jesus. Und vielleicht ist das auch der Grund, weil viele Christen so arbeiten, dass Christen eigentlich noch sehr beliebt sind, auch in der Geschäftswelt. Weil man davon ausgeht, in der Regel kann man sich auf diese Leute verlassen, weil die eben, sie wissen zwar nicht warum, zuverlässig sind. Und wir wissen warum, dass wir zuverlässig sind. Warum? Weil wir wissen, dass wir für Jesus arbeiten. Egal, was wir tun, unser Hauptjob ist, Zeuge zu sein. So viel an uns liegt, sollen wir einen guten Eindruck für das Evangelium hinterlassen. Selbstverständlich spricht Paulus auch über den Lohn. Wenn man über Arbeit spricht, muss man auch über den Lohn sprechen. Aber er spricht hier nicht über den Lohn, den wir von unserem Arbeitgeber erhalten. Natürlich ist dieser Lohn auch sehr wichtig, für unseren, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber weil wir eigentlich Jesus dienen, bekommen wir auch von Jesus einen Lohn. Ihr könnt sicher sein, sicher. Ich gebe euch die Garantie, dass ihr von Jesus einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Es ist tatsächlich so, jeder Christ, der im Erwerbsleben tätig ist, ist ein Doppelverdiener. Er verdient zweimal. Er verdient das, was ihm sein Chef zahlt, und dann bekommt er noch den viel größeren und besseren Lohn, bekommt er von Jesus. Wir sind also im Grunde alle Doppelverdiener, müssen nur ein Gehalt versteuern. Das andere wäre eh zu groß, das kann niemand versteuern, weil das der Reichtum dermaßen ist, der uns Gott geben wird. Also einerseits bekommen wir den Lohn von unserem Arbeitgeber und auf der anderen Seite bekommen wir den Lohn von Jesus. Und dieser Lohn bekommen wir in einer Art Optionen, die im Himmel eingelöst werden. Es ist das Erbe, das Gott im Himmel für uns bereithält. Dieser Gotteslohn, der immer etwas belächelt wird. Ja, der arbeitet für einen Gotteslohn. Die Leute haben keine Ahnung, was der Lohn Gottes ist. Dieser Gotteslohn ist unbeschreiblich hoch. Dafür lohnt es sich allemal, einen schwierigen Chef zu ertragen. Nämlich für das werde ich überbezahlt. So viel kann mir mein Chef gar nicht zahlen. Es lohnt sich allemal. Und weil dieser Gotteslohn großartig sein wird, sollen wir ja nicht vergessen, Jesus zu dienen. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Warum? Weil es sich lohnt. Und noch eine hilfreiche Bemerkung fügt Paulus hinzu. Ich denke, dass es ein Trost ist für die Sklaven, die so viel Ungerechtigkeit ertragen müssen von ihren Herren. Vielleicht kommen sie damit nicht zurecht, dass es ihren Herren so gut geht, obwohl sie sich ihnen gegenüber so herzlos verhalten. Doch Gott wird nichts unbesehen lassen. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Paulus sagt, denn auch der, der Unrecht tut, wird einen Lohn empfangen. Den Lohn für sein Unrecht. Ihre ungerechten Herren werden ihren Lohn bekommen. Ein Lohn, über den sie sich zwar nicht freuen werden, es ist eben der Lohn für ihre Ungerechtigkeiten. Die Sklaven sollen wissen, wenn sie ungerecht behandelt werden, wird sich Gott einmal darum kümmern. Er wird diese Menschen zur Rechenschaft ziehen. Egal wie sichtbar oder verborgen ihr ungerechtes Verhalten ist. Egal wie hoch ihr Ansehen in der Gesellschaft ist. Egal wie einflussreich und vermögend diese Menschen sein mögen, Gott lässt sich von dem, was uns so schnell beeindruckt, überhaupt nicht beeindrucken. Gott ist ein unparteiischer Richter. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Es ist nicht unsere Sache, das zu tun, selbst wenn wir das für gerechtfertigt halten würden. Gott möchte nicht, dass wir uns selbst rächen. Nach Rom schreibt Paulus, rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Gott wird das richtig regeln. Gerne wollen wir ja selber noch etwas mitmischen, aber Gott wird das machen. Wir sollen uns darauf konzentrieren, glaubwürdige Zeugen des Evangeliums zu sein. Und deshalb müssen wir lernen, Böses mit Gutem zu überwinden. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Ist das einfach? Nein. Das ist nicht einfach. Erwartet Gott von uns dieses Verhalten? Ja, Gott erwartet von uns dieses Verhalten. Wir müssen begreifen, dass es in unserem Leben nicht zuerst um uns selbst geht, sondern Gott im Zentrum steht. Wir müssen begreifen, dass es sich lohnt, so zu leben, dass der Lohn, den wir von Gott bekommen werden, dass sich das lohnt, für diesen Lohn zu arbeiten. Und dass dieser Lohn alles übertrifft, was wir auf dieser Welt je bekommen werden. Selbst wenn wir in dieser Welt große Erfolge erzielen, so verblassen diese Erfolge komplett im Vergleich zu dem Lohn, den wir von Gott erhalten. Komplett. Wir müssen verstehen, dass es aus Gottes Sicht nicht besonders wichtig ist, in welcher Firma und für wen wir arbeiten. Das ist für uns wichtig, aber für Gott nicht. Gott ist es wichtig, dass wir dort, wo wir arbeiten, ein gutes Zeugnis für ihn und für das Evangelium abgeben. Wir müssen begreifen, dass dadurch unsere Arbeit zum Gottesdienst wird. Und da muss ich mich nicht schlechter fühlen gegenüber einem Vollzeiter. Ich bin genauso im Gottesdienst an meinem Arbeitsplatz in der Wirtschaft wie ein anderer am Arbeitsplatz im Reich Gottes. Alles spielt sich da ab. Egal, wie sich unser Vorgesetzter uns gegenüber verhält, unser höchstes Ziel muss sein, dass wir ein gutes Zeugnis für das Evangelium abgeben. Der Name Gottes und die Lehre des Evangeliums sollen nicht in Verruf geraten. Gott selber wird uns dafür reich belohnen. Die Frage, die uns in schwierigen Situationen helfen kann, herauszufinden, wie wir uns als Christen verhalten sollen, lautet: Wie kann ich mich verhalten, damit das Evangelium nicht in Verruf kommt, sodass ich ein gutes Zeugnis für das Evangelium sein kann? Das soll unsere Leitfrage sein. Ein gutes Zeugnis abzugeben bedeutet manchmal auch, dass man Ungerechtigkeiten ertragen muss. Und Jesus selbst sagt, was wir in solchen Situationen tun sollen, wenn uns Ungerechtigkeiten begegnen. Und zwar spricht Jesus da von ganz massiven Ungerechtigkeiten, die wir zu ertragen haben. Es ist überraschend, was Jesus hier dann sagt, was wir tun sollen. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Manchmal habe ich den Eindruck, wir wagen das auch unter Christen kaum mehr zu sprechen von der Belohnung im Himmel. Wir meinen immer, Gott müsste uns jetzt hier schon alles geben und alles belohnen. Nein, die Belohnung wird kommen. Deshalb spreche ich immer ziemlich unkompliziert vom Lohn, weil die Schrift das tut. Paulus spricht vom Lohn, Jesus spricht vom Lohn. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Gott wird euch das zurückgeben, er wird euch reich beschenken, auch wenn es jetzt nicht so aussieht. Vergessen wir nie, dass vor uns eine wunderbare Zukunft liegt. Es wird der Tag kommen, an dem wir nicht fassen können, welch ein Reichtum uns von Gott geschenkt wird. Paulus hatte sein Leben ganz auf dieses eine Ziel ausgerichtet. Deshalb konnte er so viel Leid und so viel Ungerechtigkeit ertragen. Und seine Lebensstrategie formuliert er gegenüber den Philippen. Eins tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken für dein Wort, für die tiefen Einsichten, die wir darin finden, für die hilfreichen Anweisungen für unser tägliches Leben. Und wir leben noch in dieser Welt, in der auch Sünde zum Tragen kommt. Wir sind noch nicht im Himmel. Und das macht es für uns nicht immer leicht. Auch dass wir jetzt gesehen haben, dass wir uns darauf konzentrieren, dir treu zu sein, gute Zeugen zu sein, ist nicht immer einfach. Manchmal würden wir lieber zurückschlagen, uns rächen, es dem anderen zeigen. Aber wir wollen lernen, das dir zu überlassen. Wir wollen lernen, Zeugen zu sein. Wir wollen lernen, dass unsere Arbeit Gottesdienst ist, dass wir eigentlich dir dienen in allem, was wir tun. Ja, und wir danken dir, dass wir das nicht einfach umsonst machen, sondern dass du uns ein großes Ziel vor Augen hältst, nämlich die unglaubliche Belohnung, wo ich denke, jeder von uns wird einmal einfach staunen und nur noch staunen, was du für uns getan hast und was du für uns bereithältst. Wir beten dich an im Namen von Jesus. Amen.